Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Herzlich willkommen zur digitalen Sprechstunde. Nach einer etwas längeren Pause ist unsere Praxis wieder geöffnet und wir sind zurück mit dem erfolgreichen Gesundheitspodcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert. Ja, es ist Mitte März und der März ist seit 2002 offiziell Darmkrebsmonat. Das heißt, es gibt immer große Kampagnen rund um Vorsorge, Therapie, Aufklärung. Und deshalb wollen wir heute auch sprechen über Darmkrebs. Denn mit mehr als 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland ist das immer noch einer der häufigsten Krebsarten. Zweithäufigste Art bei Frauen, dritthäufigste bei Männern. Und heute ist ein Experte da, der sich berufsbedingt mit dem Krankheitsbild sehr gut auskennt. Dr. Michael Lipp ist bei mir. Er ist Chefarzt im Department für Chirurgie an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lipp.
Vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Ich habe es gerade schon erwähnt, Vorsorge ist natürlich ein großes Thema, wenn wir über Darmkrebs sprechen. Es gibt große Kampagnen und trotzdem geht in Deutschland nur jeder Fünfte zur Darmspiegelung. Nun weiß jeder, der das mal gemacht hat, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber wichtig. Warum und wer sollte so einen Termin auf jeden Fall wahrnehmen?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass wir alle ab einem gewissen Alter zur Darmkrebsvorsorge gehen sollten.
Ab 50?
Richtig, Männer ab 50, Frauen ab 55. Wenn man ein, zwei Jahre früher geht, ist das sicherlich überhaupt kein Thema. Mhm. Es ist nur so, die Wichtigkeit liegt darin begründet, dass wir einfach, wenn wir den Darmkrebs früh erkennen oder auch Vorläuferläsionen dieser Tumoren früher können wir den Darmkrebs einfach verhindern. Der Darmkrebs kann innerhalb oder während der Darmspiegelung dann quasi entfernt werden und dann müssen die Patienten erst gar nicht zum Chirurgen kommen.
Genau, also unbedingt hingehen. Wenn dann doch etwas entdeckt wird, bedauerlicherweise, dann ist, glaube ich, eine Operation der Goldstandard, wie es in der Medizin heißt, also die Therapie der Wahl. Wir wollen in dieser Episode mal über Fälle sprechen, bei denen der Krebs bedauerlicherweise fortgeschrittener ist. Stichwort Bauchfellkrebs, denn dafür sind Sie ausgewiesener Spezialist. Können Sie vielleicht einmal erklären, Bauchfellkrebs, was ist das? Was passiert da?
Krebsarten, bösartige Krebsarten können zu einer Metastasierung führen. Das heißt, der Krebs, der ursprüngliche Krebs, bildet Tochtergeschwulste. Man kennt vielleicht die Verteilung der Krebszellen über das Blut im Körper. Also typischerweise macht der Darmkrebs beispielsweise Lebermetastasen. Das wissen auch viele und wir behandeln die Lebermetastasen seit vielen Jahren erfolgreich.
Ja.
Genauso können Metastasen in den Lymphknoten entstehen. Auch das ist, denke ich, bekannt. Und eine dritte Variante der Metastasierung ist letzten Endes die diffuse Ausbreitung der Krebszellen direkt in der Bauchhöhle.
Ja.
Man muss sich das so vorstellen, dass Tumoren, wenn sie eine gewisse Größe erreichen, wenn sie also im Falle des Darmkrebses die gesamte Darmwand überschreiten und sozusagen das Äußere des Darmes erreichen, dass sich dann einzelne Zellen direkt vom Tumor loslösen und dann mit der Bauchfellflüssigkeit sich sozusagen in der Bauchhöhle verteilen.
Ja.
Und dann sedimentieren oder sammeln sich diese Zellen an Stellen besonders gerne ab, zum Beispiel ganz tief im kleinen Becken, wo die Schwerkraft auf diese Zellen wirkt. Dort sammeln die sich dann und dort können sie dann Geschwulste bilden. Und das kann sehr dezent sein, das kann wenig sein, aber in manchen Fällen ist tatsächlich der ganze Bauchraum voll mit diesen kleinen Bauchfellgeschwulsten oder wie man auch sagt, mit dieser Peritonealkarzinose.
Wie oft kommt das vor? Wie viele Fälle gibt es da in Deutschland oder bei
das
Ihnen?
Das ändert sich immer so ein bisschen, aber Sie müssen sich vorstellen, also so ganz pauschal, wenn man 100 Patienten mit Darmkrebs hat, dann in etwa 10% der Fälle führt das zu Metastasierungen und davon wieder 1-2% bekommen Bauchfellkrebs.
Und gibt es da eine besondere Risikogruppe? Weiß man, wen das besonders treffen kann oder ist das schlicht großes Pech?
Also es ist insofern ein höheres Risiko vorhanden, wenn der ursprüngliche Tumor groß ist, also lange Zeit unentdeckt bleibt. Es wäre eher selten, dass ein kleiner Darmkrebs eine ausgeprägte Bauchfellmetastasierung verursacht. Das heißt auch hier nochmal, wie wichtig das ist, möglichst frühzeitig eingreifen zu können.
Was heißt dann groß in Im Ausmaß?
Naja, also groß ist auch wieder relativ zu sehen. Es geht darum, dass der Darm sozusagen die komplette Darmwand überwächst. Ja. Das kann er natürlich tun, wenn er Haselnuss groß ist beispielsweise. Ja. Das könnte er aber auch tun, wenn der Kindskopf groß ist. Also die schiere komplette Größe ist nicht entscheidend, sondern sozusagen die Wachstumsrichtung sozusagen. Okay. Sobald der Anschluss an die Bauchhöhle kriegt, wird es problematisch.
Verstehe. Und eine Frage, die sich sicher viele Zuhörer oder Leser dann auch stellen, ist natürlich, kann ich selbst spüren, dass da irgendwas nicht stimmt im Bauchraum? Ich weiß, also gibt es Bauchschmerzen oder ich habe gelesen, der Bauchumfang nimmt womöglich zu, aber da kann man natürlich sagen, in Corona-Zeiten ist das bei vielen der Fall. Ja. Woran merke ich das tatsächlich?
Das ist tatsächlich ein großes Problem, weil im Regelfall verursacht ein Darmkrebs keine typischen Symptome. Mhm. Erst wenn der Darmkrebs weiter fortschreitet, können wir indirekt Indizien bekommen oder Hinweise darauf bekommen, dass dort irgendwas nicht stimmen kann. Also beispielsweise wäre das, wenn man Blutabgänge bei sich bemerkt während des Stuhlganges. Sei es als Blutauflagerung, also Frischblut, oder aber auch ein sehr, sehr dunkler Stuhl, sage ich mal. Mhm. Das wären Hinweise, dass irgendwas im Bereich des Darms nicht stimmt. Das andere wären mechanische Einschränkungen. Also wenn wir uns vorstellen, dass ein Tumor zum Beispiel zu einer Abknickung oder einer Stenosierung oder Verstopfung des Darmes führt, dass man quasi eine Art Darmverschluss bekommt, dann werden natürlich Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme, Stuhlunregelmäßigkeiten auftreten. Mhm. Und die Bauchumfangsvermehrung, das tritt tatsächlich erst häufig auf, wenn diese Peritonealkarzinose ausgeprägt ist, weil dann bildet sich Bauchwasser, sogenannte Ascites, und dieses Bauchwasser füllt dann die Bauchhöhle auf und dann füllt sich der Bauch eben mit Bauchwasser an.
Also schon sehr spät dann.
Das ist im Regelfall dann sehr spät, ja.
Nun muss man sagen, war das ja eine Diagnose, die lange, lange als quasi nicht behandelbar galt und wenn dann nur mit sehr, sehr starken Nebenwirkungen, glaube ich. Im Prinzip muss man sagen, die Heilungschance war fast gen Null. Mhm. Das hat sich glücklicherweise jetzt verändert vor einigen Jahren durch das sogenannte HIPEC-Verfahren aus den USA, das Sie ja auch anwenden in Barmbek. Können Sie mal erklären, was genau sich dahinter verbirgt?
Ja, also dahinter verbirgt sich folgende Idee. Ich hatte das ja schon gesagt, wir operieren im metastasierten Stadium seit vielen Jahren und Jahrzehnten erfolgreich Lebermetastasen. Wir wissen, Patientinnen und Patienten haben einen Prognosevorteil, wenn wir technisch in der Lage sind, diese Metastasen zu entfernen. Und man hat die Metastasierung im Bereich des Bauchraumes lange Zeit als eine generalisierte, eine systemische Metastasierungsform angesehen und hat deswegen gesagt, dort kann man nicht mehr operieren. Es kann da nur mit einer normalen Chemotherapie behandelt werden.
Ja.
Erst als dieser Gedanke aufkam, das Bauchfell auch als eine Art Organ zu betrachten oder als Organ eben zu betrachten und sich Chirurgen dann die Frage gestellt haben, wenn ich also technisch in der Lage wäre, eben wie in der Leber, diese Tumoren zu entfernen, wenn ich das schaffe sozusagen, bringt das dem Patienten einen Vorteil. Und da konnte man Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts zeigen, dass dem so ist. Mhm. Und dann hatten wir immer das Problem, dass natürlich klar war, du kannst als Chirurg nur das wegoperieren, was du siehst. Es werden immer mikroskopisch kleine Tumorzellen in diesem Bauch bleiben. Und da setzt diese sogenannte HIPEC an. Die HIPEC ist eine Spülung des Bauchraumes, eine lokale Spülung, die im Anschluss direkt an die Operation durchgeführt wird mit einer erwärmten, höher dosierten Chemotherapielösung, wenn Sie so wollen. Und diese HIPEC hat das Ziel, verbliebene mikroskopisch kleine, fürs menschliche Auge nicht sichtbare Tumorzellen effektiv zu bekämpfen.
Ja.
Aber das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Die HIPEC, das ist so ein Schlagwort, was in den Köpfen rumgeistert. Das ist sozusagen das Add-on. Damit die HIPEC funktioniert, muss vorher die Operation durchgeführt
werden. Genau, also es ist eine Kombination aus Operation zu erster Schritt und Chemotherapie, aber in besonderer Form eben, in flüssiger Form im zweiten Schritt.
Richtig.
Und das
genau
ist
so
das HIPEC-Verfahren.
Genau so ist es.
Und für wen kommt das in Frage, für welche Patienten?
Also wir brauchen Patienten, die grundsätzlich einen Tumor haben, der eine Prognose bei Peritonealkarzinose hat, die so gut ist, dass wir hier noch erfolgreich und im Sinne des Patienten einschreiten können.
Ja.
Das ist nicht bei jedem Tumor gegeben. Also beispielsweise ein Tumor, der im Falle einer peritonealen Metastasierung so nicht behandelt werden kann, wäre zum Beispiel der Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Ja.
Beim Dickdarmkrebs ist das so und dann kommt es ganz erheblich darauf an, wie stark die Ausprägung dieser Metastasierung ist.
Mhm.
Es ist relativ einfach zu verstehen, dass wenn wir eine ganz geringe Ausprägung haben, ist die Operation wenig belastend, das wird für den Patienten gut gehen.
Ja.
Und der Patient hat in diesen Fällen eben, da kann man tatsächlich über Heilung sprechen oder vorsichtig andenken.
Ja.
Und dann gibt's natürlich Fälle, da ist der Bauchraum voll. Das bedeutet dann für die Operation einen langstündigen Eingriff. Das bedeutet auch eine erhöhte, Risikokonstellation. Und da ist natürlich auch die Frage, ob man das schafft, alles zu entfernen, nicht mehr klar zu beantworten. Also man braucht Patienten, die ein überschaubares Maß haben an Metastasierung. Und man braucht Patienten, die physisch in der Lage sind, so einen langen Eingriff auch zu überstehen und das durchzuhalten.
Jetzt sagen Sie schon, ein langer Eingriff, wie lange dauert der im Schnitt? Ich weiß, das ist natürlich auch immer unterschiedlich, hängt ab vom Patienten, aber...
Ja, also im Schnitt müssen Sie rechnen zwischen 6 und 8 Stunden. Also wenn das eine durchschnittliche Operation ist, bei der im Anschluss die HIPEC durchgeführt sind, ist man sicherlich einen gesamten Arbeitstag.
Das wäre das komplette Programm, die Operation und anschließend die Chemotherapie. Und welche Risiken gibt es da? Wie riskant ist das auch für einen Patienten?
Also es ist sicherlich ein riskanter Eingriff. Mhm. Die Hauptrisiken liegen in der Operation begründet. Die HIPEC selbst, man glaubte viele Jahre, dass die HIPEC beispielsweise schlecht für die gewünschte Wundheilung ist. Das mag auch so sein, neuere Studien zeigen, aber dass es eigentlich gar nicht so große Probleme damit gibt. Also wir hatten lange Zeit beispielsweise Angst, wenn wir neue Darmverbindungen nähen, dass sozusagen im Anschluss die HIPEC, die natürlich nicht unterscheiden kann, ob sie jetzt auf eine Tumorzelle wirkt oder auf eine, ich sag mal, gute Körperzelle, die sich teilen soll. Da hatten wir viele Jahre Angst, dass wir da ein erhöhtes Risiko an postoperativen Fisteln und Leckagen haben. Mhm. Das ist sicherlich auch erhöht, aber ist alles im Rahmen. Das große Risiko kommt tatsächlich durch den, wie man sagt, multiviszeralen Eingriff. Also wenn man gezwungen ist, an vielen Stellen im Körper zu operieren oder im Bauchraum, wenn man gezwungen ist, an verschiedenen Organen gleichzeitig zu operieren, ist sozusagen im Gesamtkontext das Risiko einfach erhöht.
Da haben wir es eigentlich schon angesprochen, was für eine schwierige Operation das ja auch ist für den Chirurgen, für den Operateur. Und ich habe gelesen, Sie haben in Regensburg einige Zeit hospitiert, denn Regensburg hat die Klinik, die in Deutschland tatsächlich führend ist, was dieses HIPEC-Verfahren angeht, das ja aus den USA kommt, ursprünglich, glaube ich, von Sugar Baker oder was mal irgendwie erfunden wurde. Was war für Sie das Haupt-Learning? Wie lange waren Sie da und was war für Sie als erfahrener Chirurg, der ja auch vorher sozusagen andere Dinge operiert hat, was war da für Sie besonders? Worauf muss man da achten?
Also was mich an diesem Eingriff fasziniert, ist tatsächlich, dass man anders wie sonst gezwungen ist, auch schnell und zügig ein großes Operationsspektrum abzudecken. Wir haben eben nicht Stunden Zeit und können beliebig lange im Bauchraum operieren. Also man muss in einer überschaubaren Zeit, und das sind ja manchmal eben mehrere Stunden, zum Ende kommen.
Ja.
Und da war immer die Frage, Mensch, wie kriegen die das hin, dass die das so gut und komplett und mit System sozusagen da alles rauskriegen?
Ja.
Und das konnte ich mir eben 2 Wochen war dieses Hospitationsstipendium, was ich damals erhalten hatte, in Regensburg, und konnte mir das da anschauen bei Professor Piso und Herrn Lehmann.
Wann war das? In welchem Jahr waren Sie da?
Ich muss mal überlegen, das war jetzt vor etwa 5 Jahren muss das gewesen sein. Und das war faszinierend zu sehen, wie man also, wenn man einen Bauchraum öffnet, wo man am Anfang eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll, wie man sich dem systematisch nähern kann und am Ende des Tages, sage ich mal, einen komplett von Metastasen befreiten Bauchraum zurücklässt. Das ist also, es ist chirurgisch-technisch wahnsinnig anspruchsvoll.
Wie macht man das Laien? Also wenn es für den Chirurgen schon schwierig ist, dann ist es natürlich für den Laien fast unvorstellbar. Hat man eine To-Do-Liste, sag ich, gehe von oben nach unten?
Es ist tatsächlich so, also man hat Paul Sugar Baker, den Sie schon ansprachen, der hat sogenannte HIPEC Procedures definiert, also Teilschritte, wie man sozusagen...
Also eine kleine Anleitung, genau, hat er mitgegeben.
Sozusagen, ne? Ja. Wie man durch den Bauchraum sich durchoperiert. Mhm. Und man beginnt beispielsweise im Regelfall immer damit, das Bauchfell, ich sage jetzt mal, also das Bauchfell liegt ja in zwei Formen vor, das sogenannte parietale Bauchfell. Also wenn Sie so wollen, die Tapete vom Raum. Mhm. Und dann das viszerale Bauchfell ist sozusagen der Umschlag auf die Organe. Und man beginnt immer damit sozusagen als erstes die Tapete abzureißen. Ja. Und kommt dann sozusagen von den Seitenwänden der Bauchwand Richtung Organe. Da beginnt man dann meistens im Unterbauch mit der Darmresektion. Also das ist sehr standardisiert und wirklich anspruchsvoll und schick, muss man sagen, wenn man das so sagen darf, chirurgisch.
Ja, ja, klar, je häufiger man das macht, ist ja logisch, umso mehr Expertise hat man dann. Wie oft führen Sie das durch in Barmbek?
Wir führen das im Moment circa alle 3 Wochen einmal durch. Mhm. Das liegt darin begründet, Sie haben das vielleicht schon rausgehört, wir haben viele, viele Anfragen, aber die Patientenselektion, die Patientenauswahl, wer letztlich wirklich von diesem Eingriff und dieser Hypack profitiert, da muss man sehr streng sein. Das heißt, ich sag mal über den Daumen gepeilt, wenn wir mit 10 Patienten, die Bauchfellkrebs haben, egal jetzt bedingt durch welchen Tumor auch immer, bleibt am Schluss vielleicht einer über, der sich für die Operation eignet. Also man hat, man spricht sehr viel, aber man hat am Schluss relativ wenig Patienten zur Hand, mit denen man diese Schritte, diese Operationen und diese Therapie wirklich gehen kann.
Und kommen die aus dem ganzen Bundesgebiet oder ist das schon ein norddeutscher Fokus, wenn die Patienten zu
also
Ihnen kommen?
Also wir sind sicherlich, ja, also es ist sicherlich ein norddeutscher Fokus. Ich würde sagen, das ist so über die Metropolregion Hamburg hinaus. Es gibt viele sehr, sehr gut etablierte Zentren in Deutschland, wie Charité in Regensburg eben. Also ja, das sind wir beileibe nicht die Einzigen. Ja, aber hier Hamburg und norddeutsche Raum sind wir schon gut tätig und gut dabei, sag ich mal.
Und wenn Sie so eine Hypack im Kalender haben, wenn Sie sagen, alle 3 Wochen, nun muss man als Chirurg oder als Arzt, grundsätzlich sollte man konzentriert sein, aber ist das dann für Sie auch noch als Operateur ein besonderer Tag, weil es ein besonders diffiziles Verfahren ist oder sagt man jetzt, okay, jetzt habe ich so viel Expertise gesammelt in den vergangenen 5 Jahren, das ist für mich dann auch schon fast Routine?
Also ich würde sagen, beides trifft zu. Also es ist auf alle Fälle ein besonderer Tag. Du musst allein den Tagesablauf anders planen als sonst. Also das ist einfach so, weil du das normalerweise nicht in der Regelzeit fertig kriegst. Du musst gucken, wer mit dir operiert.
Wie viele Leute stehen da am Tisch, dann, wenn sie das machen?
Wir sind meistens 2 Chirurgen. Wenn wir gut besetzt sind, ist vielleicht noch ein Student dabei. Ja. Und dann hat man natürlich die instrumentierende Schwester, den Springer und das Anästhesie-Team. Und die wechseln dann natürlich den Tag über durch.
In Schichten
durch, während wir halt eben bleiben, was auch klar ist. Nö, und also insofern ist immer was Besonderes. Auf der anderen Seite, glücklicherweise, wird auch so ein komplexer Eingriff mit den Jahren mehr oder minder zur Routine. Und das auch gut so.
Genau.
Weil das wissen wir alle, je mehr du davon operierst, desto versierter und besser wirst du einfach. Und die Ergebnisse müssen vor allem, wenn es so kritisch auch ist und wenn es auf so viel ankommt bei den Patienten, die müssen einfach gut sein.
Ja, richtig. Und ich habe eine sehr bewegende Patientengeschichte gesehen von einem Ihrer Patienten, ja, der stimmt, sagte, er habe schon seine Beerdigung geplant, tatsächlich, mit der Diagnose Dickdarmkrebs, hat dann von dem Hypack-Verfahren erfahren und kam auch dafür in Frage, dankenswerterweise, und es gilt jetzt im Prinzip als geheilt. Also das ist ja doch ein sehr hoffnungsmachendes Beispiel.
Also er hat noch so ein bisschen Zeit vor sich, ne? Also wir müssen ja 5 Jahre erstmal Nachsorge gut überstehen, aber er hat jetzt, ich glaube, die ersten beiden oder so ist er jetzt dann durch und es ist schon bemerkenswert, dass wir halt die Situation haben, dass diesem Mann in konkreto an anderer Stelle gesagt wurde, wir können nichts mehr für Sie tun.
Genau, er hatte sich ja damit fast schon...
Wie er das auch sagte, er hat seine Beerdigung geplant, er war da völlig klar, dass das jetzt vorbei ist und er ist im Moment tumorfrei und Sie haben es vielleicht im Video gesehen, der ist ja Sportler, klettert, der macht alles und das finde ich, also das ist für mich persönlich auch der mit der Größe Ansporn, das zu tun. Du kannst sicherlich nicht jeden retten und ich finde das ganz wichtig, dass man, wenn wir mit den Patienten sprechen, ganz ehrlich und offen auch über Limitationen spricht.
Ja. Ja,
weil die Patienten kommen natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung und
großer Hoffnung, das ist klar.
Und diese Hoffnung, das können wir sicherlich in vielen Fällen auch nicht halten. Aber bei manchen geht's eben. Und das
also manche können komplett geheilt werden. Ja. Das wäre natürlich das Ziel oder der Anspruch. Aber klar, manchmal geht es vielleicht auch darum, einfach das Leben zu verlängern, mehrere Monate.
Ja, richtig. Auch das ist sicherlich ein sehr guter Ansatz. Wir haben ja drüber gesprochen. Diffuser Darmkrebs kann zu Problemen führen, kann zu Engpässen führen, zu Darmverschluss führen. Wenn wir das chirurgisch behandeln können, würden wir das auch machen. Mhm. Wir würden in solchen Fällen aber keine HIPEC dazu geben. Also das ist, weil Sie müssen sich vorstellen, die HIPEC hat eine Eindringtiefe sozusagen von 1 bis 2 Millimetern. Alles, was an Tumor bleibt, der größer als 2 Millimeter ist, wird von dieser HIPEC nicht bekämpft. Okay. Und wenn man also sozusagen palliativ operiert, das heißt nicht mit dem Ansatz, den Patienten zu heilen, sondern tatsächlich nur symptomorientiert, macht es keinen Sinn zu sagen, wir sind nicht in der Lage, den Tumor komplett zu entfernen und wenden trotzdem die HIPEC an. Das macht keinen Sinn, weil auch die HIPEC
kann das dann nicht komplett bereinigen.
Und die HIPEC kann natürlich auch Nebenwirkungen haben. Ja? Ja. Und dann würde sich sich nicht die Waage halten.
Ich verstehe. Aber Sie haben schon gesagt, wenn Sie natürlich so Patienten sehen, die Sie dann heilen konnten oder hoffentlich dann heilen konnten durch die HIPEC, ist das für Sie natürlich ein großes Erfolgserlebnis und für das Team. Das führt vielleicht schon zu der Frage, warum sind Sie Arzt geworden und warum vielleicht auch Chirurg ausgerechnet mit dem Schwerpunkt auf Krebs? Ja,
also ich bin Arzt geworden. Ich wollte gern einen Beruf damals haben, der sicherlich akademischen Anspruch hat, der aber unbedingt mit Patienten und Menschen zu tun hat. Mhm. Und da hat sich mir dieses Arztsein, das Medizinstudium förmlich aufgedrängt und ich habe das tatsächlich auch nie bereut. Und warum Chirurg? Ich habe im 5. Semester meine erste Formulatur, also mein erstes Praktikum gemacht und bin da über verschiedene Umwege in Bad Neustadt an der Saale im Herz-OP gelandet und habe in dem Moment gewusst, das will ich machen und nichts anderes. Und das war auch gut so, weil es hat sich auch über die Jahre nicht geändert. Ich hege eine große Faszination für die Chirurgie, weil man einfach so in so kurzer Zeit sieht, wie effektiv dein Handeln ist. Du kriegst ein sofortiges Feedback. Wenn das gut ist, wird es dem Patienten auch schnell besser gehen.
Ja.
Und im Gegensatz dazu auch, oder genauso andersrum, wenn es schlecht ist, wirst du auch sofort mitbekommen oder in sehr kurzem zeitlichen Abstand, dass das, was du getan hast, nicht gut war.
Und man tut tatsächlich was.
Man
ist ja ein Handwerk.
Richtig.
Das ist ja auch
im
Vergleich zu anderen Disziplinen auch nochmal
was. Ja, man ist einfach selbst aktiv daran beteiligt und wartet jetzt nicht auf ein Medikament, was wirkt, sondern man arbeitet selbst an dem Patienten. Und das finde ich extrem befriedigend. Und es ist auch ein Stück weit kreativ und fordernd und anstrengend und es macht einen einfach auch stolz.
Ja, super. Und wenn es aber auch anstrengend ist, braucht man ja ein bisschen Erholung. Was machen Sie, wenn Sie nicht im OP sind?
Ich bin tatsächlich großer Handwerker zu Hause.
Ach, das passt zur Chirurgie.
Das passt sehr gut. Ich habe eine kleine Werkstatt, versuche alles selbst zu machen. Ich bin viel draußen im Garten.
Das heißt, was basteln Sie da in Ihrer Werkstatt?
Um ehrlich zu sein, im Moment beschäftige ich mich mit Drechseln. Ich habe mir eine kleine Drechselbank gekauft und versuche gerade Holzgriffe und andere Dinge herzustellen.
Für Ihre Türen oder was? Oder
was ich geschafft habe, war zum Beispiel einen abgebrochenen Hammerstiel zu ersetzen und bin damit ganz zufrieden. Also da backe ich noch kleine Brötchen.
Ja.
Aber das fasziniert mich einfach, Dinge selbst zu machen, egal was das ist.
Eine letzte Frage noch, weil natürlich Corona unser aller Leben bestimmt, auch den Klinikalltag sicher. Hat sich da bei Ihnen was verändert auf Ihrer Station, in Ihrer Klinik in Barmbek jetzt, ganz aktuell?
Ja, natürlich hat sich bei uns was verändert. Wir mussten unser tägliches Zusammenarbeiten und Leben neu umstrukturieren. Mhm. Also Frühbesprechungen, wie wir das kannten, waren nicht mehr möglich. Wir mussten alles online über Skype-Meetings, Team-Meetings machen. Mhm. Das war sehr anstrengend, weil letzten Endes auch so der Kontakt zwischen den Kollegen war dann doch irgendwie...
Es ist anders.
Es ist anders, war eingeschränkter. Viele Gespräche, die man sonst so auf dem Flur mal macht, mit einer Tasse Kaffee vielleicht nebenbei, das fiel alles weg.
Mhm.
Was die konkrete Arbeit angeht, sind wir, glaube ich, da mit dem blauen Auge davongekommen. Wir mussten unser Operationsprogramm wenig einschränken. Wir haben tatsächlich sicher aufschiebbare Operationen, also beispielsweise unkomplizierte Leistenbrüche oder Gallenblasenentfernungen, tatsächlich auch auf unbestimmte Zeit verschoben, waren dann zwar mit dem Patienten in Kontakt immer mal wieder, aber das Gros unserer Arbeit, nämlich die onkologische Chirurgie, also die Krebschirurgie, die konnten wir fortsetzen und da gab es auch nie Probleme, weil es war völlig klar, man kann nicht einem Krebspatienten auf unbestimmte Zeit sagen, wir operieren sie nicht.
Genau, also Covid ist zwar da, aber Krebs ist natürlich, macht trotzdem leider keine Pause und deshalb haben wir heute auch nochmal aufgeklärt über Darmkrebs oder auch Bauchfellkrebs dann ganz konkret. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie das so toll erklärt haben.
Sehr vielen Dank.
Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.